SRF 1 Buchzeichen.
Wahre Geschichten aus der Vergangenheit hören wir in dieser Stunde. Und zwar verpackt in zwei neue Romane von zwei Schweizer Schriftstellern. Susanne Sturzenegger aus der SRF Literaturredaktion. Der eine Roman ist von Alex Capu, «Der Fälscher», «Die Spionin» und «Der Bombenbauer». Und kaum erscheinen schon wieder auf der Bestsellerliste.
Das ist so. Es geht um drei historische Persönlichkeiten in diesem Roman, die es wirklich gegeben hat. Ein Künstler, der archäologische Funde rekonstruiert. Eine Kabarettsängerin, die als Spionin arbeitet. Und ein Physiker, der beim Atombombenbau dabei war. Alles Schweizer und theoretisch könnten sie einander begegnet sein im November 1924 im Hauptbahnhof Zürich.
Und Annette König aus der Literaturredaktion, sie stellt ein neues zweites Buch vor. Sie haben «Abschied von Sansibar» von Lukas Hartmann mitgebracht.
Ja, auch in diesem Roman geht es um eine historische Figur, eine arabische Prinzessin aus dem 19. Jahrhundert. Eine geheimnisvolle Frau, die fluchtartig ihre Heimat verlassen muss, und das wegen einer grossen Liebe.
Also zwei spannende historische Romane, geschrieben von Schweizer Autoren in dieser Stunde. Ich bin Regi Sager. «Der Fälscher, die Spionin und der Bombenleger». Das ist ein neuer Roman vom Schweizer Autor Alex Capu und er ist damit schon wieder zuoberst auf der Bestsellerliste. Und zwar sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland. Schon sein letzter Roman «Leon und Luise» war ein grosser Erfolg. Und Susanne Sturzenegger aus der SRF 1 Literaturredaktion. Wie schon in diesem Buch geht es auch in dem neuen wieder um einen historischen Stoff.
Ja, der Oldner Schriftsteller Alex Capu macht auch da wieder das, was er am besten kann. Interessante, wahre Geschichten aus der Vergangenheit holen und neu erzählen. Jetzt sind es gerade drei interessante Lebensgeschichten, die er in diesem Roman nebeneinander erzählt. Die drei, zwei Schweizer und eine Schweizerin, sind nicht so bekannt und sie haben eigentlich auch nichts miteinander zu tun, ausser dass sie möglicherweise am gleichen Tag im November 1924 im Hauptbahnhof Zürich waren und sich dort vielleicht begegnet sind. Das ist dann auch der Anfang von diesem Roman. Und vom Bahnhof aus lässt Alex Capu dann seine Helden dann in die Welt raus, so wie Züge auf den verschiedenen Gleisen ausfahren und sie gehen auf ihren eigenen Lebensweg und treffen sich dann nie mehr.
Schauen wir die einzelnen Figuren gerade einmal an, die da schon im Titel des Buches erwähnt sind. Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer. Wer sind die drei?
Ganz kurz. Also, der Fälscher, das ist der Westschweizer Maler Émile Gilieron. Er hat das Knossos auf Kreta im Auftrag von Archäologen Fund und Darstellungen in den minoischen Tempel rekonstruiert und zum Teil auch verfälscht, was hier schon von Historikern als höchst unseriös angeschaut worden ist. Die Spionin ist Laura Doriano. Sie ist in Konstantinopel aufgewachsen und durch die Heirat mit dem Thurgauer Schweizerin geworden. In Paris hat sie dann das Konservatorium besucht und abgebrochen. Und dann ist sie in Frankreich aber als Kabarettsängerin auftreten. Im Zweiten Weltkrieg hat sie für den französischen Geheimdienst geschafft und wegen dem ist sie zum Tod verurteilt und zu Rom hingerichtet worden. Und der, den man vielleicht noch am ehesten kennt, das ist der Bombenbauer, der Felix Bloch. Er war eigentlich ein Pazifist, aber als erfolgreicher Physiker hat man ihn 1943 für das Atombombenprojekt in den USA engagiert. Es ist auch darum gegangen, entweder machen es die Amerikaner oder sonst kommt der Hitler mit der Atombombe. 1952 hat Felix Bloch dann übrigens noch für etwas anderes den Nobelpreis für Physik bekommen.
Jetzt sind das drei Figuren in diesem Buch, drei verschiedene Biografien. Jetzt, wie liest sich das? Ist das nicht ein bisschen verwirrend zum Lesen?
Nein, überhaupt nicht. Man ist auch schnell drin. Und auch wenn man immer wieder hin und her pendelt zwischen diesen drei Figuren und diesen verschiedenen Schauplätzen, ist es überhaupt kein Problem, um daraus zu kommen. Das Buch ist überhaupt sehr süffig zum Lesen, dicht und intensiv, geschrieben in einer leichten, ruhigen und poetischen Sprache. Der Capu verweilt manchmal recht lang bei einer Szene. Er beschreibt detailreich, aber langweilig wird es also nie.
sind das ja alles historische Figuren, die Alex Capito über sie schreibt in seinem Roman. Merkt man jetzt, Susanne Sturzenegger, was Fakt ist und was Fiktion?
Ich muss sagen, das war mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich habe zwar schon einmal im Internet nachgeschaut, was man über die drei historischen Persönlichkeiten findet. Nicht viel übrigens. Aber der Alex Capy verbindet und verwischt Wahres und Erfundenes so gut und geschickt, dass man gar nicht mehr wissen will, was jetzt stimmt und was nicht. Es sind einfach gute Geschichten. Und dann ganz selten schaltet sich der Ich-Erzähler ein, also der Autor selber. Er kommentiert zum Teil auf ja ziemlich ironische Art und erzählt, was er sich für seine Helden wünscht oder was er sich vorstellt. Und damit zeigt Alex Capy auch, dass er bei Leerstellen in diesen Biografien zwischen denen seine Fantasie spielen lässt.
Lassen wir doch ein Zitat aus dem Hörbuch, das gleichzeitig mit dem Roman erschienen ist. Das gibt jetzt da uns dann gerade einen guten Eindruck, in welchem Ton der Alex Capy die Lebensgeschichte erzählt. Susanne Sturzenegger, um was geht es denn in diesem Ausschnitt?
Es geht da um Laura Doriano. Sie war als junge Frau in Paris im Konservatorium und hat dort Gesang studiert. Aber schon bald merkt sie, dass sie das Zeug eigentlich gar nicht hat für eine Künstlerinnenkarriere.
Es war für Laura eine entsetzliche Enttäuschung, dass es ihr nicht gelingen wollte, ihre Empfindung Ausdruck zu verleihen. Wohl war ihre Stimme am Konservatorium reiner und voller geworden, auch traf sie die Töne jetzt mit größerer Sicherheit, aber das war es nicht, worauf es ankam. Laura machte sich keine Illusionen. Sie war zu sehr Künstlerin, um ihre Augen davor zu verschließen, dass sie keine war. So war es für sie keine Überraschung, als der Gesangslehrer ihr am Ende des dritten Semesters mit gut pariserischer Grausamkeit eröffnete, dass ihre Stimme zwar ganz brauchbar, aber nicht weiter ausbaufähig sei. Weshalb es wenig Sinn hätte, sie übers vierte Semester hinaus am Konservatorium zu halten. An jenem Abend weinte sie in ihrer Dachkammer an der Rue du Bac. Und in den benachbarten Kammern weinten all jene, die gleichen Tags den gleichen Bescheid erhalten hatten. Im Unterschied zu ihnen aber tröstete Laura sich nicht über die Niederlage hinweg, indem sie einer feindlichen Umwelt, der Arglist der Zeit oder der Borniertheit ihrer Lehrer die Schuld gab, sondern stellte sich den Tatsachen. Ihre Stimme war nun mal nicht weiter ausbaufähig. Das war schade, aber nicht ungerecht. Auch an den Ballettschulen endeten 99 von 100 Karrieren wegen zu breiter Hintern und zu kurzer Beine. Das war genetisch bedingt und niemandes Schuld. Es konnte auch nicht jeder, der es wollte, Zahnarzt werden. Und so mancher Jüngling, der gern ein gefeierter Fußballheld geworden wäre, musste die väterliche Gemüsehandlung übernehmen.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Hörbuch und Roman «Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer» von Alex Capy. Wie hat der Schweizer Autor überhaupt über diese drei Lebensgeschichten recherchiert? Wir erfahren es hier im Literaturmagazin auf SRF 1 gerade als nächstes. Sie hören SRF 1 Buchzeichen mit zwei historischen Romanen. Wir haben Ihnen vorher das neue Buch «Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer» vom Olteners Alex Capy vorgestellt. Ein Roman über drei verschiedene Figuren, die wirklich existiert haben im 20. Jahrhundert. Jetzt, warum hat der Schriftsteller gerade drei Figuren in ein Buch verpackt? Jede Figur hat ja genug Stoff gegeben für drei separate Romane. Sagt es uns im Interview mit der Literaturredaktorin Susanne Sturzenegger.
Man muss den Teig auch nicht immer so lange auswalzen, bis man durchschauen kann, bis er fadenscheinig geworden ist, sozusagen. Oder? Mir gefällt eigentlich schon, wenn ich dicht und intensiv erzählen kann. Und die drei Figuren, auch wenn sie vordergründig vielleicht nicht viel miteinander zu tun haben, umkreisen für mich gleich den gleichen Themenkomplex, den ich mich halt jetzt auch in meiner Phase von meinem Leben jetzt befasse damit.
Was wäre das?
Ich bin jetzt 52 und da geht es darum, was habe ich gemacht bis jetzt, wie lebe ich, was will ich, wohin will ich gehen. In meinem speziellen Fall jetzt noch, ist das wirklich das Richtige, wenn ich da Schriftsteller bin, muss das sein? Habe ich wirklich etwas zu erzählen, was die Leute wollen lesen, auch wenn das jetzt vielleicht Kokettmaschinen, wenn ich im Moment gerade 100'000er Auflagen gedruckt bekommen von der Verlängerung. Ist ja offensichtlich so, aber trotzdem stellt man sich die Fragen immer wieder. Wer bin ich und wohin gehe ich? Und letztlich, was hat das alles für einen Sinn?
Wenn jetzt die drei würden zurückschauen auf ihr Leben, mit was für einem Gefühl denken sie?
Also jetzt objektiv gesehen kann man ja das nicht wissen. Oder? Das ist immer, wenn man sich mit historischem Stoff befasst, hat man so ein Gerüst von harten Fakten, die man kann recherchieren aus den Archiven. So. Aber wie die wirklich waren, wie sie gedacht haben, wie sie gefühlt haben, wie sie tickt haben, das kann man vielleicht der Spur noch erahnen, wenn man mit Nachfahren redet. Also ja, jetzt in meinem Fall habe ich jetzt mit Töchtern, Enkeln und Urenkeln geredet von Teilen von meinen Helden, nicht mit allen. Aber trotzdem ist das natürlich am Schluss, steht ja auch Roman vorne drauf, ist es eine Spiegelung von der Seele des Autors. Und erst in zweiter Linie von den Figuren, die er porträtiert.
Was haben Sie für einen Trick, damit die Figuren dann auch lebendig sind?
Ja, ich habe keinen Trick. Vielleicht höchstens so kann ich sagen, ich schreibe nichts, was mich nicht persönlich selber fesselt. Ich verweigere Pflichtaufgabe, das unterscheidet ja der Romanautor auch vom Historiker, der eine ganz andere Verpflichtung hat, mit historischen Stoffen umzugehen. Ich gehe einfach dort durch, wo ich immer wo ich heiss werde, was mich fasziniert. Und ich denke, oh ja, das muss ich erzählen.
Machen Sie sich auch Gedanken über das Innenleben von diesen Figuren?
Natürlich mache ich mir Gedanken um das Innenleben von diesen Figuren. Das ist, um das geht es ja letztlich. Aber ich will es nicht zu tot schwätzen, das Innenleben. Ich rede nicht gerne über das Innenleben von Figuren. Das ist ja auch im Leben Männer häufiger so. Oder wir reden nicht gerne über die Sachen. Wenn ich mit Freunden zusammen bin, dann zerquatschen wir die Sachen auch nicht. Wir schauen uns kurz an und seufzen und dann bestellen wir noch eins. Und dann wissen wir gleich auch beide Bescheid. Und ich will eigentlich nicht Sachen erzählen, die der Leser selber wissen kann. Ich will lieber die äußeren Ereignisse schildern und wie sich der Held dabei gefühlt hat. Das soll der Leser wissen, das weiß er auch. Und ich weiß selber als Leser, dass ich es nicht gerne habe, wenn mir der Autor für dumm hält und mir Sachen erzählt, die ich eigentlich weiss.
Mir kommt da gerade so eine Szene in den Sinn, die von der Laura Doriano mit dieser Wäschhenke. Dort merkt man einfach anhand von der Handlung von ihr, was sie für Gefühle hat.
Das ist ein gutes Beispiel. Oder? Ich hätte jetzt hier können die junge Frau zeigen, die in den Grand Hotels von Alexandria und Damaskus und Konstantinopel aufgewachsen ist und die Welt kennt und plötzlich landet die in Bottighofen am Bodensee in einem Bauernhaus. Anfang 30er Jahre vom 20. Jahrhundert. Und hätte das können plattquatschen und erzählen, wie unglücklich als die ist und wie das einfache Leute sind, hätte mich noch ein bisschen über die lustig machen womöglich. Und das wäre unerträglich langweilig und blöd. Wenn man aber mit allem Respekt beide Seiten schildert, oder? Es sind ehrbare Leute dort in Bottighofen, es geht nichts, sich über die lustig zu machen, aber trotzdem ist es unmöglich, dass das polyglotte Mädchen sich dort wohlfühlen kann. Das geht einfach nicht, das passt einfach nicht zusammen. Und das muss man zeigen an einer ganz alltäglichen Szene. Und da habe ich eben das genommen, was ihre Unterwäsche, irgendwo muss sie die ja aufhängen nach dem Waschen, damit die trocknet. Und das führt schon nur solche Sachen führen zu unlösbaren Konflikten, wie es häufig ist im Alltag. Oder? Es sind ja nicht philosophische Grundsatzfragen, die zu den grossen Konflikten führen, sondern ganz banale, einfache Sachen.
Alex Gappi, Sie sind ein Geschichtenverzähler und Sie haben auch gerne wahre Geschichten aus der Vergangenheit. Brauchen Sie denn eine gewisse Distanz zu einer Geschichte, damit Sie sie gut erzählen können?
Man braucht sicher eine emotionale Distanz. Wenn einer jetzt gerade so richtig im Liebeskummer schwelgt, würde ich sagen, ist es nicht der Moment, um einen Liebesroman zu schreiben. Der hilft auch zeitliche Distanz, nebst der emotionalen, wenn etwas vergangen ist und schon ein Zeitchen vergangen ist. Es ist einfach besser, um die Geschichte zu erzählen. Thomas Mann schreibt auch im Zauberberg, gerade auf Seite 1 oben, Geschichten müssen vergangen sein, je vergangener, desto besser. Ziemlich genau so.
Was braucht es, damit Sie sich beim Schreiben in eine Zeit hineinversetzen können, die Sie ja selber nicht erlebt haben?
Ich tue ziemlich viel Zeit für das aufwenden, um mich so in eine Zeit einzufühlen. Ich gehe in die Bibliotheken, in die Unibibliothek in Basel zum Beispiel, und lese Zeitungen aus der Zeit. Da haben wir jetzt 30er Jahre vom 20. Jahrhundert und dann schaue ich, was im Kino gelaufen ist, oder lese die Inserate-Seite mit opiumhaltigem Hühneraugenpflaster oder so. Das macht mir Spass und das gibt mir ein Empfinden für die Zeit. Oder ich schaue Bildbände an, wenn ich eine Geschichte habe, Paris in den 30er Jahren. Oder ich höre die Musik aus der Zeit und ich schaue, was für Autos dann auf der Straße gefahren sind. Und auch die grosse Politik und so, die grossen Zusammenhänge, die ich mich auch wieder auffrischen, damit ich weiss, was wo denn gerade passiert ist.
Sie sind ein sorgfältiger Rechercheur, Alex Gappi, und betreiben auch immer viel Aufwand, um historische Fakten herauszufinden. Beschreiben Sie doch vielleicht einmal ein bisschen die Phase vom Sammeln.
Das wird häufig gesagt, ich sei so sorgfältig, aber das kommt ein bisschen darauf an. Also jetzt für einen Wissenschaftler, für einen Historiker bin ich gar nicht sorgfältig, weil ich nicht vollständig bin. Oder? Ich habe das Privileg, einfach wie ein Hund in meiner Schnüffelnase nachzugehen, am Boden nachher, und einfach dort, was für mich gut schmeckt, gehe ich durch. Das, was ich lustig finde. Und da tue ich mich, also jetzt an diesem Buch habe ich 2 Jahre gearbeitet, und ein Jahr lang tue ich mich einfach einlesen und umtun und will wissen, was will meine Figuren können lernen, ihre Zeitumstände. Und dann führt mich eine Lektüre zu der anderen. Und ich suche das alles in mich auf. Und wir machen wenig Notizen. Es ist für mich eigentlich mein schlechtes Gedächtnis der beste Filter, um das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Und nach einem Jahr oder so habe ich das Gefühl, jetzt weiss ich alles. Und ich höre ganz sicher erst auf, wenn ich sicher bin, als ich mehr weiss als irgendjemand sonst auf der Welt über meine Figuren. Und das ist jeweils so. Also auch bei denen, jetzt bin ich also Experte Nummer 1, das möchte ich bescheidenerweise sagen. Und nachher habe ich so viel Stoff in mir, dass ich denke, das ist unmöglich, aus dem kann ich nicht einen Roman machen, das kristallisiert nie. Aber dann muss ich warten, und irgendwann weiss ich nachher, was für eine Form und was für einen Ton ich anschlagen muss. Und ganz wichtig ist, dass man auch viel Wissen, das nicht in der Erzählung dient, nicht auch noch reinpackt, weil sonst wird einfach das Ganze zu schwer. Dann kann die Erzählung nicht mehr abheben. Und man muss sich manchmal unter Schmerzen von lustigem, aber unnützem Wissen verabschieden.
Es gibt einen Ich-Erzähler, der ganz klar ist, ja, das ist der Schriftsteller, das sind Sie. Sie setzen dann aber nur ganz spärlich ein. Er taucht meines Wissens nur etwa 3-mal auf. Was hat der für eine Funktion?
Ja, ich einfach die Erzählposition von Anfang an schnell klarstellen. Das hat eigentlich keine Bedeutung. Ich wollte einfach am Anfang klarstellen, es ist einer da, der Geschichte erzählt. Oder? Und dann nimmt der Leser beim Händchen und sagt, komm, jetzt, ich erzähle dir eine Geschichte.
Ja, und Geschichten erzählen, das kann er tatsächlich sehr gut, der Altner Schriftsteller Alex Gappi. Das zeigt er auch wieder in seinem neuen Roman «Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer». Sie haben das Interview gehört, wo Susanne Sturzenegger aus der SRF Literaturredaktion mit ihm zu Olten in einem Innenhof von einem Restaurant gemacht hat. Sonntagnachmittag mit unserem Literaturmagazin «Buchzeichen» hier auf SRF 1. Nach dem Alex Gappus im neuen Roman «Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer» kommen wir jetzt zur zweiten Neuerscheinung, die ebenfalls ein historischer Roman ist. «Abschied von Sansibar» von Lukas Hartmann. Es geht hier um eine arabische Prinzessin, die es wirklich gegeben hat. Annette König aus der SRF Literaturredaktion. Was ist denn das für eine Prinzessin?
Ja, sie hat im 19. Jahrhundert, also vor 150 Jahren, auf Sansibar gelebt. Das ist eine Insel von Ostafrika. Sie wächst in einem Palast mit 1000 Bediensteten, das muss man sich mal vorstellen, auf. Und sie ist Tochter von einem mächtigen Sultan, der nicht nur über Sansibar und Oman herrscht, sondern über weite Teile von Ostafrika. Die Prinzessin verliebt sich in einen Christ, in einen deutschen Handelsmann aus Hamburg, und wird schwanger. Ein Verbrechen zu selber Zeit, wo in Sansibar mit dem Tod bestraft wird, und jetzt muss sie flüchten und brennt mit ihm durch.
Es klingt nach einer schwierigen Lebenssituation. Kommt das gut mit diesen beiden?
Jetzt erst ja, die Flucht gelingt, die Prinzessin wird Christin und kann jetzt ihren Heinrich heiraten. Ab jetzt heisst sie auch Emily Rüthe. Dann gehen die beiden nach Hamburg. Der Heinrich ist wohlhabend und führt seine Prinzessin in die Hamburger Gesellschaft ein. Aber das ist nicht so einfach. Die Hamburger schauen sie Schäpps an und schwätzen über sie. Und dann, eigentlich gerade, wo sie sich eingelebt hat, die Katastrophe. Ihr Heinrich stirbt an den Folgen von einem Unfall. Und jetzt steht sie allein mit 3 kleinen Kindern da und verzweifelt vor Schmerz und Heimweh. Und das ist nicht genug. Das Geld geht ihr aus und sie muss jeden Batzen umtrüllen.
Aber sie stammt doch aus einem reichen Haus. Findet sie da keine Unterstützung, Annette König?
Ja, das könnte man meinen, aber sie ist eben Christin geworden. Und jetzt muss sie sich zuerst versuchen, mit ihrem Bruder zu versöhnen, der jetzt Sultan in Sansibar ist. Und sie hat noch einen Anspruch am Erbe von ihrem Vater. Und diesen Anspruch will sie geltend machen. Mit diplomatischer Hilfe von Deutschland reist sie dann nach Sansibar. aber dort geraten sie in die Wirre der deutschen Kolonialpolitik und ziehen den Kürzer.
Der Prinzessin bleibt wirklich nichts erspart. Sie ist die Hauptfigur im historischen Roman «Abschied von Sansibar» vom Schweizer Autor Lukas Hartmann. Wie beschreibt er jetzt ihre Geschichte in der Ich-Form als Prinzessin?
Nein, die Prinzessin ist im Grunde genommen die geheime Hauptfigur. Sie ist im Hintergrund. Er erzählt uns die Geschichte über die Perspektive vom Sohn. Und der ist 80 und schaut auf sein Leben zurück. Er realisiert, dass seine Mutter ihm nie wirklich nahe ist und dass er sie nie verstanden hat. Und eben gerade durch die Rückschau versucht er sich, seiner Mutter anzunähern.
Was hat Lukas Hartmann so interessiert am Stoff von der Prinzessin von Sansibar? Er sagt uns das gerade selber, gerade als Nächstes hier auf SRF 1. SRF 1 Buchzeichen über den neuen Roman vom Schweizer Autor Lukas Hartmann. Ein historischer Roman über eine arabische Prinzessin. «Abschied von Sansibar». Das Buch da kommt am Mittwoch in die Buchläden. Annette König von der SRF Literaturredaktion. Das ist ja, glaube ich, auch eine Spezialität vom Autor, über historische Figuren zu schreiben.
Ja, der Lukas Hartmann schreibt seit über 30 Jahren gut recherchierte historische Romane. Letztes Jahr ist gerade sein Roman rausgekommen über das Leben von einem Elsasser Räuber. Und jetzt eben der neue Roman über die Prinzessin. Ich habe ihn in einem Interview gefragt, was ihn besonders an dem historischen Stoff von der Prinzessin interessiert hat.
Es ist nicht nur die Figur von der Prinzessin Salme alias Emily Rütte. Es ist auch das Schicksal von ihrer ganzen Familie, von ihren drei Kindern. Es ist für mich eine unglaublich spannende Familiengeschichte, die sich durch das späte 19. Jahrhundert durchzieht, ins 20. hineingeht, wo wesentlich von geschichtlichen Ereignissen bestimmt ist. Es ist das Schicksal von einer Familie zwischen den Welten, zwischen arabischer Welt und westlicher. Und das hat auch einen ganz stark aktuellen Bezug für mich.
Was hat Sie ganz besonders emotional gepackt an dieser Geschichte?
Das ist die Frau, die alles aufgibt, für einen Mann, einem Hamburger Kaufmann, zu folgen. Sie hat, weil sie sich mit dem Mann hat eingelassen, müssen gewärtigen, dass sie aufgrund von der Scharia hingerichtet wird. Aber die Liebe war offenbar so gross gewesen, dass sie alles hat aufgegeben und dann zwischen den Welten sich immer wieder gesehnt hat nach der heimatlichen Insel, trotzdem probiert, sich total in das deutsche Leben zu integrieren. Sie war ja dann sehr verbittert gewesen, am Ende von ihrem Leben. Hat sich enttäuscht gefühlt, hat eigentlich alles aufgeopfert für ihre Kinder. Ohne die Kinder wäre sie vermutlich zurück auf ihre Insel. Und wieder konvertiert zum Islam. Sie ist eine Christin geworden, auch wegen ihrem Mann.
Was sind Ihre Probleme bei der Bewältigung von dem historischen Stoff gewesen?
Es hat natürlich viele Quellen gegeben, die ich mal müssen finden, studieren, auch Leute aufspüren, die noch etwas wissen, in Archiv nachforschen. Es ist ein riesiges Konglomerat, eine Auskunft gewesen, zum Teil auch widersprüchliche. Das geht immer darum, das als Faktengewebe zu inszenieren und die Leerstellen zu füllen. Und es gibt in der Geschichte von der Emily Rütte und ihrer Familie sehr viele Leerstellen. Über die Kinder hat man praktisch nichts gewusst.
Das geht gerade in die nächste Frage über, die ich Ihnen wollte stellen. Was haben Sie an dieser Geschichte frei erfunden?
Ich habe zum Beispiel erfunden, ob es sehr möglich scheint, dass sich die drei Kinder nach ihren auseinanderstrebenden Lebensläufen am Grab von der Mutter auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg wieder gefunden haben. Und dort ein grosser Konflikt ist ausgebrochen, der schon lange, jahrzehntelang geschwelt hat zwischen ihnen. Aber wie dieser Konflikt sich könnte abgespielt haben, das geht zurück auf die recherchierten Lebensläufe. Das geht immer das eine ins andere. Und ich glaube, Intuition in der Annäherung an solche Biografien ist vermutlich, zumindest für einen Romanautor, ebenso wichtig wie das ganze handwerkliche Recherchierinstrument, das man zur Verfügung muss haben.
Sie schreiben den Roman aus der Perspektive vom Sohn. Warum?
Der Sohn hat seine Mutter verstehen. er ist lebenslänglich nie wirklich vorweg gekommen. Gerade weil sie so viele Rätsel aufgegeben hat. Und er probiert, wie ich, in seinem Rücken als Romanautor die Leerstellen zu füllen. Er hat einiges zur Verfügung, und er das kann. Sie hat ja selber darüber geschrieben in ihren Memoiren, aber das Wesentliche hat sie weggelassen. Und darum hat mich das besonders interessant gedacht, vom Sohn her die Frau zu beschreiben.
Eine Frage zum Schluss. Was ist für Sie der Reiz, grundsätzlich am Biografien rekonstruieren?
Es ist die innere Spannung, mein anderes Leben hineinzudenken, wo ja immer irgendetwas mit meinem eigenen zu tun hat. Meine Mutter war zum Beispiel eine Frau, die zwischen den Welten gestanden ist, auf eine ganz andere Art. Darum hat mich das von der Emily Rüthe so berührt, nehme ich mal an. Und dann gibt es eben in jedem Leben die Leerstellen, wo ein Sachbuchautor nicht darf füllen. Und ich nehme mir als Romanautor mir vorzustellen, wie hätte es gesehen sein können. Der Untertitel Roman hat ja immer das an sich, so hätte es gesehen sein. Und das reizt mich.
Der Lukas Hartmann im Interview mit der Annette König aus der Literaturredaktion. Der Lukas Hartmann hat das Buch geschrieben, das wir Ihnen in dieser Stunde vorgestellt haben, «Abschied von Sansibar». Wir haben Ihnen in dieser Stunde in unserer Literatursendung «Buchzeichen» hier auf SRF 1 zwei neue Bücher von Schweizer Autoren vorgestellt. Bücher, die sich mit Lebensgeschichten von historischen Figuren auseinandersetzen. Susanne Sturzenegger, Sie haben den Roman «Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer» von Alex Gappy vorgestellt. Sie haben den gerne gelesen. Warum empfehlen Sie ihn uns?
Also wir haben die eindrücklichen Lebensgeschichten von Émile Gillieran, von der Laura Doriano und Felix Bloch gefallen und auch sehr berührt. Vor allem auch, weil sie Brüche haben und darum auch besonders spannend sind und weil der Alex Gappy sie mit viel Liebe und Respekt erzählt.
«Abschied von Sansibar» von Lukas Hartmann, das haben Sie uns vorgestellt, Annette König. Was hat jetzt Ihnen besonders gefallen an diesem Roman?
Auch dort haben mir natürlich auch die Brüche gefallen, die Lukas Hartmann beispielsweise von diesen drei Kindern aufzeigt. Von der Prinzessin und die Frau, die Prinzessin selber, die so viel gewagt und so viel verloren hat.
Das letzte Wort im Buchzeichen, das gehört ihm Alex Gappy. Wieso schreibt er immer wieder über historische Figuren?
Ich habe gerne Menschen. Und ich gerne, wenn ich ein Menschenleben kann, überblicken kann. Das geht aber erst, wenn einer tot ist. Und darum fasziniert mich der Reichtum an vergangenem Menschenleben. Manchmal ist es auch ein bisschen traurig, wenn wir immer mit all diesen Menschen, die ja schliesslich auch tot sind, alle, immer mit diesen Toten, Tag für Tag, setze ich mich mit diesen Toten auseinander. Aber das ist mein Leben, das gefällt mir einfach.